Willkommen zum Durchblick Philosophie, der Dauerwerbesendung fürs eigenständige Denken. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie sowie durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen inklusive Abiturvorgaben. Wir sind im Moment in der Staatstheorie. Eine allgemeine Einführung in dieses Gebiet hörst du in Episode 63. In den letzten zwei Episoden haben wir uns mit dem Einsame-Insel-Szenario beschäftigt. Hier die Kurzform. Du lebst in einer Gruppe von 50 bis 80 Leuten, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind und dort ihr Leben neu aufbauen. Oder alternativ, ihr seid auf einen fremden Planeten ausgewandert, um dort eine Kolonie zu gründen. Vor Ort gibt's erstmal keine Polizei und keine Regierung. Ihr müsst alles selber regeln. Einfache Frage. Ist das gut oder schlecht? Auf diese Frage hat die Philosophiegeschichte natürlich sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Siehe dazu die letzten beiden Episoden 69 und 70. In der heutigen Episode werden wir einmal das Best-Case-Szenario durchgehen, den optimalen Fall. Das Best-Case-Szenario lautet, alles wird gut. Alle leben friedlich und kommen bestens miteinander klar. Und wenn das stimmt, dann brauchen sie eigentlich keinen Staat. Denn wenn es dir schon ganz prima geht, warum soll dann eine Zentralregierung daherkommen und dir irgendwelche Dinge verbieten und vorschreiben? Besser wird dein Leben dadurch nicht. Dein Leben ist ja schon in Ordnung. Es kann aber sehr wohl schlechter werden. Wenn das stimmt, dann müssten wir sagen, lassen wir den Staat doch am besten sein. Braucht in Wahrheit kein Mensch. Am besten leben wir dann ganz ohne Herrschaft und das griechische Fachwort dazu lautet Anarchie. Wahrscheinlich bist du an dieser Stelle erstmal sehr, sehr skeptisch. Klar, das wäre ich auch. Ganz ohne Staat leben, ohne Polizei, Gerichte und Gefängnisse? Das soll funktionieren? Der Zustand ohne Staat, so haben wir in den letzten zwei Episoden gelernt, heißt in der Philosophie Naturzustand. Auf den ersten Blick würden viele Menschen wahrscheinlich sagen, dass dieser Zustand ein Zustand von Chaos und Unsicherheit ist. Wenn man sie nicht bremst, dann verhalten sich die Leute egoistisch und rücksichtslos. Sie werden gewalttätig und berauben sich gegenseitig. Ja, so sind sie halt, die Menschen. Wir dürfen ruhig kritisch auf die Idee der Anarchie schauen. Aber in der Philosophie ist es wichtig, dass wir dieses Modell erstmal vollständig durchdenken, bevor wir uns ein Urteil erlauben. Wir sind ja hier schließlich nicht auf Twitter oder TikTok. Und zum Durchdenken muss man so ein Modell normalerweise erstmal wohlwollend interpretieren. Das heißt, wie würde dieses Modell in der stärksten Formulierung aussehen? Wie würde es aussehen, damit es so gut wie möglich funktioniert? Erst wenn wir das gemacht haben, haben wir es halbwegs verstanden. Und dann können wir es auch beurteilen, erst dann. So sind in der Philosophie jedenfalls die Spielregeln. Vielleicht wären das auch ganz gute Spielregeln für den Rest des Lebens. Aber ich will jetzt mal nicht den roten Faden verlieren. Also, zurück zur Frage. Sind die Menschen ohne Regierung wirklich alle so bösartig? Ist der Naturzustand wirklich so schrecklich? Fragen wir doch mal andersherum. Würdest du im Naturzustand beginnen, Leute auszurauben und um die Ecke zu bringen? Nein, bestimmt nicht, sagst du jetzt wahrscheinlich. Ich bin ja ein ganz friedlicher Mensch. Ich müsste mich dann nur vielleicht gegen die anderen verteidigen, sobald die mir was Böses wollen. Und die anderen, die sind wahrscheinlich egoistisch und unberechenbar. Aber ich doch nicht. Das ist doch wahrscheinlich das Bild, das du von dir selber hast, oder? Ich bin eigentlich ganz vernünftig und umgänglich. Aber die anderen, die sind vielleicht ganz furchtbar, wenn es drauf ankommt. Aber wenn du selber so denkst, kann es denn nicht sein, dass die anderen genauso denken? Und sie haben ja wahrscheinlich dieselben Gründe dafür wie du. Du wärst friedlich und fair, ganz sicher. Das muss ich dir jetzt einfach glauben, denn schließlich bist du da ja Expertin. Niemand kennt dich besser als du. Aber müssten dann die anderen dann nicht auch recht haben? Die sind schließlich Expertinnen und Experten für sich selbst. Und die sagen mit demselben Recht wie du, also ich bin eigentlich ganz vernünftig, fair und friedlich. Und damit sind wir schon bei einer zentralen Frage der Staatstheorie, nämlich dem Menschenbild. Wenn du das, was du über dich selbst weißt, auf die anderen hochrechnest, dann landest du bei einem Menschenbild, das sehr gut in die anarchistische Theorie passt. Der Anarchismus gibt dir nämlich recht. Herzlichen Glückwunsch, du bist wirklich ganz nett. Und die anderen eben auch. Das Menschenbild lautet, eigentlich will der Mensch doch nichts Böses. An dieser These hängt offensichtlich der ganze Rest, wenn wir zum Beispiel die Regierung ganz weglassen wollen. Also müssen wir an dieser These noch ein bisschen arbeiten. So ein Blick in die Welt hinaus oder in die Geschichte wirft da nämlich schon ein paar Fragen auf. Was ist denn mit Kriegen? Mit Diktaturen? Mit Unterdrückung? Was ist mit sogenannten ethnischen Säuberungen, also mit Vertreibungen und Völkermorden? Was ist mit Arbeits- und Konzentrationslagern? Das ist doch alles eindeutig böse, oder? Antwort: Ja, das ist es. Und alle Beispiele, die ich eben aufgezählt habe, sind Taten von Staaten, von Regierungen. Ein Mensch allein kann ja keinen Krieg führen. Das kann nur eine Regierung. Das gleiche gilt für Arbeitslager. Keine Staaten, keine Arbeitslager. Ja, würde die Anarchistin sagen, ich will dieses ganze böse Zeug auch weghaben. Genau deswegen sollten wir ja ohne Regierung leben. Gut, aber was ist dann mit dem individuellen Bösen? Also mit Leuten, die andere individuell beklauen, betrügen oder sogar bedrohen, ausrauben und so weiter. Das ist vielleicht nicht so schlimm wie das staatliche Böse, aber das individuelle Böse wollen wir doch auch loswerden, oder nicht? Die Anarchisten könnten jetzt vielleicht die Gegenfrage stellen. Warum machen diese individuellen Leute das denn? Die setzen sich ja nicht eines Sonntags hin und entscheiden am Küchentisch, so, ab jetzt tue ich böse Dinge. Nein, nein, sondern dieses Verhalten hat ja selber wieder Ursachen. Kann es nicht sein, dass die selber gestresst sind, dass sie frustriert sind von ihren Lebensumständen und so weiter? Dass sie in schwierigen Arbeitsverhältnissen stecken und dort ausgebeutet werden? Dass sie arm und benachteiligt sind, weil das Geld die Reichen haben? Die Reichen, die dann wieder den ganzen Einfluss im Staat haben und also über den Staat, über die Armen herrschen und selber dabei vom Staat beschützt werden. Ist doch klar, dass ein Opfer dieser unfairen Verhältnisse irgendwann die Nase voll hat und austickt. Kurze Erinnerung an dieser Stelle. In den Episoden 18 bis 21 über Willensfreiheit haben wir ja gelernt, dass unser Wille selbst wieder Ursachen hat, für die wir nichts können. Dann könnten wir doch sagen, eine unfaire, ungerechte Welt erzeugt im Individuum eben auch einen bösartigen Willen. Auch dann müssen wir zwar Verbrecher bestrafen, siehe Episode 21, aber ich kann doch dann behaupten, wenn die Welt um uns herum besser wäre, dann würden die Menschen vielleicht keine Verbrecher werden. Und mit der Welt um uns herum meinen wir natürlich nicht Bäume, Wiesen und Berge, sondern die gesellschaftliche Welt, die Welt menschlich konstruierter Strukturen, also letztendlich den Staat. Ein unfaires System erzeugt unfaire Menschen. Und ohne dieses unfaire System wären dann die einzelnen Menschen vielleicht auch nicht so unfair. Das wäre jetzt also eine sehr naheliegende Argumentationsstrategie für die Anarchisten. Nicht nur das systemische Böse, sondern auch das individuelle Böse, das es ja massenhaft gibt, auch das können wir irgendwie dem Staat in die Schuhe schieben. Dann könnte der Mensch ohne diesen Staat ein besserer Mensch sein und würde andere Menschen besser behandeln und dann würden auch alle besser leben. Wie würde das aussehen? Auch dazu haben sich die Anarchisten geäußert. Kurzer Exkurs, wer sind diese Anarchisten überhaupt? Anarchismus war eine politische und philosophische Strömung im Russland des 19. Jahrhunderts. Die bekanntesten Namen sind Mikhail Bakunin und Peter Kropotkin. Und auch Wladimir Iljitsch Lenin, der im 20. Jahrhundert die Sowjetunion gegründet hat, hatte einige anarchistische Einschläge in seiner Theorie. Ich werde da heute nicht sehr tief ins Detail gehen, und zwar einfach deshalb, weil ich mich in diesem Gebiet nicht besonders gut auskenne. Ich will aber zumindest ein paar Grundfragen auf allgemeiner Ebene klären. Bakunin hat sich das Leben in der Anarchie jedenfalls als, Zitat, freie Föderation von Arbeitern vorgestellt. Ja, auch in der schönen Welt ohne Staat gibt's jede Menge Arbeit. Irgendwie muss schließlich das Essen auf den Tisch kommen und irgendjemand muss auch diesen Tisch bauen und am besten auch das Haus außen um den Tisch herum. Das alles funktioniert nur mit Arbeit, mit Zusammenarbeit und mit Arbeitsteilung. Die Leute tun sich dazu freiwillig zusammen in kleinen Gruppen, aus denen man dann wieder größere Gruppen bilden kann. Jeder muss irgendwie arbeiten, weil das hier nun mal kein Schlaraffenland ist. Gleichzeitig wird aber niemand von den anderen Leuten gezwungen, etwas Bestimmtes zu tun. Man macht also Dinge, von denen man weiß, dass und warum sie gemacht werden müssen. Das fühlt sich bestimmt besser an, als wenn man vom Chef oder vom Lehrer irgendwelche beknackten Aufgaben vorgesetzt kriegt, die man selber völlig sinnlos findet. Siehe dazu auch die Episode 28 über Arbeit und Entfremdung bei Karl Marx. Die Gesellschaft ist jedenfalls irgendwie in freiwillige Gruppen organisiert. Niemand wird gezwungen, sich einer solchen Gruppe anzuschließen. Innerhalb der Gruppe ist jedenfalls Kooperation möglich, also Zusammenarbeit. Diese Gruppen können natürlich auch wieder mit anderen Gruppen kooperieren, sich zu größeren Gruppen zusammenschließen und so weiter. Auch das klingt wahrscheinlich erstmal unrealistisch und utopisch, aber Bakunin würde sagen, das klingt eben für dich so, weil du es nicht anders kennst. Vor 800 Jahren wäre ja auch eine allgemeine Krankenversicherung ein völlig utopischer Gedanke gewesen. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren kann. Heute ist sie ja völlig normal. Aber klar, Anarchie ist ziemlich weit weg von unserem Alltag. Tatsächlich kennen wir gerade aus der Schule vor allem gezwungene Formen der Zusammenarbeit. Das fängt ja schon bei der Schulpflicht an. Alle müssen in einem bestimmten Alter in eine Schule gehen. In den meisten Industrieländern gibt's übrigens keine Schulpflicht, sondern nur eine Bildungspflicht, die man theoretisch auch bei den Eltern absolvieren kann, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. In den meisten Schulen ist man dann gezwungen, in eine feste Gruppe von 20 bis 30 anderen zu gehen und sich zu bestimmten Zeiten am Tag für bestimmte Fächer zu interessieren und da genau die Aufgaben zu erledigen, die einem vorgesetzt werden. Das ist jedenfalls der Standardfall von Schule, den die allermeisten wahrscheinlich erleben. Deswegen können Sie sich auch so schlecht vorstellen, dass man freiwillig irgendwo hingeht, um da völlig selbstbestimmt mit anderen etwas zu lernen. Und zwar ohne Macht und Zwang und Herrschaft, also ohne jemanden, der zentral bestimmt, was gemacht wird und wie. Nach der Schule wird's etwas besser, aber auch nicht viel besser. Auch in der Arbeitswelt gibt's Vorgesetzte, Kollegen, Kundinnen, Regeln und Gesetze, ungeschriebene Gesetze, Strukturen und so weiter. Alles furchtbar nervig, anscheinend geht's aber nicht anders, oder? Doch, es gibt auch Gegenbeispiele. Ein besonders interessantes Format aus der Weiterbildung ist das Barcamp. Das erwähne ich hier erstens, weil ich selber ein großer Fan davon bin und weil es zweitens sehr gut ins Thema Anarchie hineinpasst. Ein Barcamp heißt auch Unkonferenz. Auf einer Konferenz gibt's festgelegte Rednerinnen und Redner, die über festgelegte Themen sprechen oder diskutieren, und als Zuhörerin bringt das dir vielleicht was, vielleicht auch nicht. Ein bisschen weniger Zwang als in der Schule, aber vom Prinzip her doch ganz ähnlich. Eine Unkonferenz, ein Barcamp ist ganz anders. In einem Barcamp trifft sich eine Gruppe von meist so circa 50 bis vielleicht 100, 150 Leuten in einem Raum. Dann gibt's eine Sessionplanung, auf der jede Teilnehmerin ein bestimmtes Thema vorschlagen kann. Ich möchte etwas Bestimmtes vortragen oder über etwas diskutieren oder etwas lernen oder etwas praktisch ausprobieren. Wer hat Lust mitzumachen? Wenn sich spontan einige Gleichgesinnte finden, dann bekommt die Teilnehmerin einen Raum und eine Dreiviertelstunde Zeit. Und dann kommt eben, wer kommt, und es passiert, was eben passiert. Auf Barcamps gehört sogar zum guten Ton, einen Workshop einfach zu verlassen und in den nächsten zu wechseln, wenn man das Gefühl hat, dass man jetzt etwas anderes braucht. Klingt unhöflich, ist es aber nicht. Alles eine Frage der Absprachen, der Konvention. Ob ein Barcamp ein Erfolg wird, liegt zu 100% an den Leuten, die dahin gehen. Wenn niemand was beitragen oder lernen will, dann wird auch nichts gelernt. Tatsächlich passiert auf Barcamps aber das Gegenteil. Oft sind sie sehr ergiebig und kurzweilig. Kein Wunder, du kannst ja genau die Dinge machen, die du selber wichtig findest, mit anderen, die das auch wichtig finden. Muss das aber nicht. Gut, es gibt auch Barcamps, bei denen wenig rauskommt, aber es gibt eben auch Fortbildungen und Konferenzen, bei denen sehr wenig rauskommt. Das Barcamp ist nicht schlechter, in vielen Dingen aber besser. Heiße Empfehlung auch für die Lehrerbildung übrigens. Auf einem Barcamp kann man durchaus lernen, wie man zum Beispiel eine Weltreise organisiert, wie man eine gute Geschichte schreibt, ein bestimmtes Problem beim Programmieren löst und so weiter. Aber könnte man auch eine komplette Fremdsprache lernen, wenn man dafür nur Barcamps zur Verfügung hätte? Oder sehr ähnliche Formate? Oder braucht's dafür dann doch wieder eine klassische Schule? Weil ich selber Lehrer bin, finde ich diese Frage hochinteressant. Das hier soll aber jetzt nicht in einen Pädagogik-Podcast ausarten. Ich will ja etwas über Anarchie zeigen. Das Barcamp verwirklicht Grundprinzipien der Anarchie. Freiwillige Gruppenbildung zu freiwilligen Themen nach dem eigenen Bedarf. Für diejenigen, die mitmachen, funktioniert es tatsächlich richtig gut. Die Frage ist allerdings, wie groß so eine Veranstaltung realistischerweise werden kann. Also, wie viele Leute können da mitmachen und über welchen Zeitraum? Eine Gesellschaft gibt's ja nicht nur für 100 Leute an einem Tag, sondern für viele Millionen Leute und zwar ihr ganzes Leben lang über viele Generationen hinweg. Lässt sich die gesamte Wirtschaft wirklich so organisieren? Ich will jetzt nicht mit Details aus anderen Fächern nerven, aber ohne Staat wird's auch mit dem Geldsystem schwierig und ohne Geldsystem wird's so schöne Dinge wie Netflix-Serien, iPhones und Urlaubsreisen vielleicht nicht geben. Umgekehrt könnte man natürlich sagen, je weniger die Menschen brauchen, desto weniger müssen sie produzieren. Und desto weniger globale Zusammenarbeit brauchen wir. Und dann wird das wieder mit der Wirtschaft wieder einfacher. Aber wie weit können und wollen wir denn die Wirtschaft runterdimmen? Wie gut geht es uns dann noch? Und was ist überhaupt mit anderen Lebensbereichen? Zum Beispiel mit dem Gesundheitssystem. Angenommen, alle Menschen sind in der Anarchie so lieb, dass wir keine Polizei brauchen. Dann brauchen wir doch immer noch einen Krankenwagen, Ärzte, eine Feuerwehr und so weiter. Funktioniert das dann auch alles freiwillig? Es kann sein, dass unser heutiger Lebensstandard da schnell an Grenzen stößt. Menschen brauchen doch anscheinend irgendwie eine verbindliche Kooperation mit anderen, damit ihr eigenes Leben funktioniert. Aristoteles lässt grüßen, siehe Episode 66 bis 68. Es gibt aber noch ein anderes grundsätzliches Problem. Wie kommen wir überhaupt in diesen Naturzustand hinein, in dem das Leben angeblich besser funktioniert? Als ich vorhin den Anarchisten gespielt habe, habe ich ja behauptet, die Menschen verhalten sich nur deswegen böse, weil sie unterdrückt und benachteiligt sind, vom Staat, der Wirtschaft, dem ganzen schrecklichen System und so weiter. Ob wirklich das die Ursache der menschlichen Bosheit ist, das kann im Moment niemand sicher sagen. Das war ja der strittige Punkt vorhin. Aber schenken wir das den Anarchisten mal. Angenommen, sie haben recht. Erst der Staat und nur der Staat führt zu bösartigem Verhalten. Mal angenommen, das stimmt alles. Jetzt haben wir doch folgendes Problem. Selbst wenn wir aus diesem Staat sozusagen raus könnten, um ein Leben ohne Staat aufzubauen, mit welchen Menschen machen wir das dann? Wir haben ja nur diejenigen Menschen zur Verfügung, die vom Staat schon bösartig gemacht worden sind. Die hören ja jetzt nicht plötzlich auf damit. Das steckt ja immer noch in ihnen drin. Die werden ja nicht mit Gedächtnisverlust ins anarchistische Paradies geworfen. Ich kann natürlich auch hier optimistisch sein und sagen, der Mensch ist lernfähig. Wenn er gelernt hat, böse zu sein, kann er im Prinzip auch wieder lernen, gut zu sein. Aber das Problem ist doch, wer bringt ihm das bei? Wer kümmert sich darum, die Menschen in die richtige Richtung zu verändern? Der Staat ja wohl nicht, den haben wir eben abgeschafft. Selbst wenn diese Gesellschaft funktionieren könnte, dann doch nur mit Menschen, die gut genug dafür sind. Man müsste die Menschen also erstmal gut genug machen, sozusagen umkrempeln. Vielleicht umerziehen, selbst wenn sie das selber nicht wollen, dann müssten wir das machen, weil wir nämlich wissen, dass das gut für sie wäre. Und schwuppsdiwupps haben wir aus Versehen einen totalitären Staat entworfen. Erinnere dich nochmal zurück an Karl Poppers Platon-Kritik aus Episode 65. Wenn wir erst die richtige Art von Menschen brauchen, damit unser Staat funktioniert, dann müssen wir den Menschen erst umbauen, bevor wir den Staat umbauen. In seine Gedanken und in seine Persönlichkeitsentwicklung hineinregieren. Der Staat baut sich den Menschen um, wie er ihn haben will, und das führt eben sehr, sehr schnell in ein totalitäres System hinein. Das passt natürlich ganz schlecht zum anarchistischen Programm. Wir wollten die staatliche Unterdrückung doch loswerden und nicht noch tausendfach verschlimmern, oder? Wahrscheinlich haben Kropotkin, Bakunin und wie die Anarchisten alle heißen, durchaus Antworten auf solche Fragen. Ich kenne mich in dem Gebiet, wie gesagt, nicht wahnsinnig gut aus und habe hier nur einige Grundprobleme skizziert, die sich da stellen. Vielleicht kann man die irgendwie lösen? Ein Blick auf die Geschichte zeigt allerdings, dass an dieser Kritik einiges dran sein könnte. Denke zum Beispiel an den sogenannten Sozialismus im Ostblock des 20. Jahrhunderts. Die Idee war ja großartig. Eine Gesellschaft ohne Armut, ohne Klassenunterschiede. Alle haben zu essen, alle haben eine Wohnung und Gesundheitsversorgung. Damit das klappt, muss der Mensch aber erstmal umgebaut werden, umerzogen werden. Und das ging in der Praxis nur mit sehr viel Ideologie. Mit Arbeitslagern, mit politischer Haft, mit Mauern und so weiter. Ich will nicht sagen, dass an diesen humanitären Katastrophen ausgerechnet die Philosophen schuld sind. Aber ich will sagen, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein sollten, wenn wir eine tolle Staatsutopie haben, für die halt nur noch die richtigen Menschen fehlen. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass dieses Problem selbst den Anarchismus treffen kann. Vielleicht siehst du das aber anders? Dagegen sein ist in der Philosophie immer erlaubt, meistens sogar erwünscht. Ist schließlich kein totalitäres System hier. Trotzdem möchte ich noch für einen kurzen Moment in deine Gedanken regieren und die Ideologie in dich hineinpflanzen, dass du diesen Podcast weiterempfehlen und mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify dalassen solltest. Ich freue mich außerdem über eine nette Rezension im Apple Store oder über die ein oder andere E-Mail. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!